సగ్రాజతం సాగనాథం వితంతం సజీవం సాద్వైతం సమధూతం పరిజనాశ్వైతం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ శ్రీ రాధా కృష్ణ పదాన్ సాగనాశిశకాన్వితం హే కృష్ణ కరుణా సింధు
herzlich begrüßen zu diesem Goralila-Abend. Vorerst möchte ich gerne sagen, dass ich sehr dankbar eigentlich bin und dass mir so alle 14 Tage, wenn ich im Land bin, also um die Ekadasi-Zeit, das Forum gegeben wird, hier im Schloss Grenzlin über Lord Chaitanya Mahaprabhu zu sprechen. Es ist etwas, was mich selber sehr weit gebracht hat, einfach zu wissen, in 14 Tagen solltest du wieder über Lord Chaitanya sprechen. Und wenn man das dann so macht, dann kann man das entweder aus Pflicht heraus machen, dass man sagt, okay, das gehört zu deinem Alltag dazu, oder man kann es aus einer inneren Begeisterung tun. Was natürlich wesentlich besser ist, um andere begeistert zu machen von dem Thema. Ich bin also sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, meine Begeisterung über Lord Chaitanya Mahaprabhu einfach durch Studium der Quellentexte zu vertiefen. Und das geht nur, wenn man sagen wir mal, es hilft sehr, wenn man so beschäftigt ist wie unser eins. Wenn man dann so Termine hat und sagt, bis dahin müsstest du etwas wieder haben. Und das ist der erste Grund, warum ich euch dankbar bin. Und der zweite Grund ist, dass ich einfach verspüre, dass in diesen Goralila-Abenden, wenn die Barmherzigkeit des Herrn mit uns ist, das ist natürlich die Voraussetzung, eine Art spirituelle Verbindung zwischen uns hergestellt wird, als Devotees. Eine Verbindung über Gora Katha oder Gora Lila, also eine Verbindung über Krishna oder Lord Chaitanya. Sehr nice. Ich sehe, dass einige von euch da sind, die nicht im unmittelbaren Umkreis des Schlosses leben, sondern entweder in Berlin oder noch weiter in Berlin. Oder wie bei Mina, die lebt ganz in Australien. So, sehr schön, euch zu sehen. Ich sehe auch, dass einige von euch da sind, ein oder zwei, die ringen über ihren Standpunkt im spirituellen Leben. Das finde ich besonders nice, dass ihr dann kommt, um das, was ich beizutragen habe, in eure Suche mit einbeziehen möchtet. Das ist natürlich sehr ehrenvoll. Ich möchte heute in besonderer Weise über das Goralila sprechen, mit einem bestimmten Blickwinkel. Das heißt, dass man manchmal Neues entdeckt, einfach indem man den Blickwinkel verändert. Kennt ihr das? Ne? Eine neue Perspektive. Und angeregt durch Gespräche mit einem von euch, besonders Gadatha, ist in mir natürlich wieder meine alte Leidenschaft, die mich fast daran gehindert hätte, ins Krishna-Bewusstsein zu kommen, zum Vorschein gebrochen, nämlich die Psychologie. Und ich hatte im Anschluss an den Veden-Akademie-Kongress in Frankfurt ein sehr wichtiges Gespräch mit einem meiner alten Freunde und Wegbegleiter, der mir sagte, du, ihr habt doch auch im Krishna-Bewusstsein so eine entwickelte Philosophie. Nur werden andere Bilder gebraucht. Statt Schattenbekämpfung wird gesagt Unkrautjäten im Garten des Herzens. Andere Bilder also. Und das Bhagavatam, sagte er, es ist Sanskritologe, wird doch sehr viel darüber gesprochen, dass man verschiedene Hindernisse, die Anattas, überwinden sollte auf dem Wege. Ich schlage dir vor, dass du in der Zukunft dein Publikum mehr erreichst, indem du Spiritualität und Psychologie verbindest. Und da habe ich natürlich gelächelt und gesagt, das tut ja schon einer meiner Schüler, der da ein Vorreiter ist. Außerdem weiß ich, dass zwei Schüler von mir ein ordentliches Psychologiestudium machen, also da richtig mit den Methoden der heutigen Wissenschaft rangehen, systematisch, und versuchen, das Wissen zu erweitern und die Grenzen zu pushen. Und habe ich gedacht, das ist sehr, sehr nice. Und so möchte ich heute meinem Goralila ein tief psychologisches Zitat von einem Psychologen, den ich sehr ausgiebig gelesen habe, voranschicken. Die euch ein bisschen auskennen in verschiedenen Stellen, werden natürlich seine Sprache sofort erkennen. Dass unser normales Wachbewusstsein, das rationales Bewusstsein, wie wir es nennen, nur eine ganz bestimmte Art von Bewusstsein ist, während um es herum, abgeteilt nur durch eine hauchdünne Scheidewand, potenzielle Formen des Bewusstseins liegen, die ganz andersartig sind, müsste eigentlich klar sein. Wir mögen durch unser Leben gehen, ohne ihre Existenz zu ahnen, also die potenziellen Formen des andersartigen Bewusstseins. Sobald jedoch der erforderliche Stimulus angewendet wird, sind wir mit einem Schlag komme gerade aus der Kindervorlesung, da muss man sowas machen. Also so wie etwas reinbricht in unsere Existenz, eine erforderliche der erforderliche Stimulus, sagt er, sind wir mit einem Schlag sind diese Bewusstseinsstufen in einem Schlag in all ihrer Vollständigkeit da. Wohlbestimmte Typen der Mentalität, welche sicher irgendwo ihre Brauchbarkeit und Anwendung haben. Keine Betrachtung des Universums in seiner Gesamtheit kann abschließend sein, welche diese anderen Formen des Bewusstseins außer Acht lässt. Das ist der William James, der seine Aktualität nicht verloren hat, sondern immer mehr gewinnt, weil viele Leute einfach sagen, ja, wir müssen uns ernsthaft mit Spiritualität aus psychologischer Sicht betreffen. So dieses ganz andere Bewusstsein und die Möglichkeit, mit einem Schlag, sagt er, das finde ich ein bisschen dramatisch, da reinzukommen, interessiert, soll uns heute Abend interessieren, wo wir zwei ganz interessante Persönlichkeiten sehen, die im Goralila auftreten und die plötzlich eine totale Transformation im Bewusstsein erleben. Und das ist einmal Lakshahira und dann Ramachandra Khan. Ihr werdet ihre Lebensgeschichte gleich hören. Und ich möchte mich dann so ein bisschen beschäftigen, was in ihrer Transformation eigentlich geschehen ist, aus psychologischer Sicht. Und dann Möglichkeiten aufzeigen, die uns vielleicht helfen können, zu einem ähnlichen Wandelpunkt zu kommen, wo wir wirklich so all diese potenziellen Formen des Bewusstseins, auf die wir im Alltagsbewusstsein so wenig Zugriff haben, erleben können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, Spiritualität im Alltag zu erleben. Auf dem Schreibtisch der Grafikerin, während wir im Office sitzen und komplizierte Computerprogramme betrachten oder sogar entwickeln, wie wir das bei dir wissen, dass wir dann eben aus diesem Bewusstsein, dass ich zunächst einmal rein mit den Objekten vor uns, den Objekten in der Umgebung bezieht, in ein anderes Bewusstsein, am besten das Krishna-Bewusstsein kommt. Hare Krishna. Deva, du bist jetzt ja in der Erwachsenenvorlesung gelandet. So. Ich möchte heute über Haridas Thakur sprechen und einen kleinen Ausschnitt noch in der nächsten Goralila-Vorlesung werde ich noch was anderes sagen. Vor 550 Jahren, als Haridas Thakur erschienen ist, in einer Generation vor Gauranga Mahaprabhu, waren die Menschen extrem kastenbewusst. Etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft fast unverständlich erscheint. Die sich ja nach sehr bemüht in der historischen Entwicklung eine Gleichheit herbeizuzeugen. Nicht so, wie lange man da arbeiten musste, da gab es Revolutionen, die das Thema hatten. In der Sowjetunion gegen den Zar und seine oligarchische Regierung und in Amerika ging es mit Martin Luther King ganz zur Sache, nicht? I had a dream, wo alle Menschen gleichgestellt sind und das war ein unglaubliches Ringen mit vielen Morden verbunden. Manche sagen Präsidentenmorden, die da geschahen. Aber der Mensch pushte sich, die Entwicklung pushte sich zur Gleichstellung durch. Und so vor 550 Jahren in Indien war das genaue Gegenteil der Fall. Wenn du in einer Familie geboren warst, dann hat das dein Schicksal entschieden. Fertig. Nun, Haridas Thakur wurde in einer sehr armen und von der Gesellschaft ausgeschlossenen Gesellschaft, also Familie geboren. Doch selbst in seiner Kindheit zeigte er spirituelle Qualitäten, die wir vielleicht im europäischen Raum nur den Heiligen, bei wirklich Heiligen, wie die heilige Juliana von Norwich, erkennen können. Nicht? Und er war extrem angehaftet an Schenken der heiligen Namen. Nun, alle Traditionen, ohne Ausnahme, die wir so kennen, also Islam, Christentum und natürlich unsere Sache, platzieren das Chanten der heiligen Namen ganz hoch als eine spirituelle Praxis. Aber Haridas Thakur chantete von morgens bis abends und manchmal durch die Nacht hindurch. Prabhupada hat das einmal kommentiert: Wenn Haridas Thakur am Morgen sah, wie die Sonne aufkam, dann steckte er nicht seinen Klicker weg, sondern dann dachte er, was, die Sonne ist schon aufgegangen, ich habe doch noch gar nicht angefangen zum Chanten. Also so war seine Gesinnung. Und deswegen hat ihn Lord Chaitanya Mahaprabhu zum Namacharya erklärt. Wenn wir versuchen würden, 192 Runden am Tag zu chanten, dann würden wir, wenn wir 16 Runden in 2 Runden chanten, 24 Stunden am Tag chanten. Es ist aber jetzt falsch zu denken, dass Haridas Thakur nur Japa chantete, den Mahamantra. Er chantete wesentlich schneller. Er chantete 192 Runden auf der Japa-Mala, aber dazwischen ging das erst richtig los, da machte er Kirtan. Chaitanya Bhagavatam erklärt, dass er manchmal am Ufer der Ganga zu sehen war, wie er laut den heiligen Namen sang und wie die Symptome der Ashtasattvika-Bhavas seinen Körper überliefen, wie ein Ameisenheer ein Baum. Der wurde plötzlich ganz rot. Dann verfärbte er sich, wurde ganz blass. Ich weiß nicht, wie das geht. Also braunblass wahrscheinlich. Nicht? Und die Härchen sträubten sich ihm zu Berge. Er chantete und lachte dabei und tanzte ganz ausgiebig und ganz kreativ dabei. Nun, so viel zu chanten, meine lieben Devotees, geht nur, wenn man aufmerksam chantet und frei von Vergehen. Solange du unaufmerksam chantest und noch behaftet von den Apparatas, kannst du dir tausendmal vornehmen, viel zu chanten, richtig viel, aber der Geist wird nicht mitmachen. Der Geist wird, wie man in Englisch sagt, the mind will develop a mind of its own. Nämlich die absolute Sperre. Das geht nicht. Die heiligen Schriften sagen deswegen, nur wer für viele Leben auf diesem Weg schon ist, kann ohne Unterbrechung die Namen Vasudevas singen. Nicht? Also du brauchst, das ist nicht einfach eine Sache, die du durch Willensanstrengung machen kannst, so zu chanten, sondern du musst einfach richtig leben und dein Leben mit einem Besen in dein Leben hineingehen und die Apparatas bemüht sein, erstmal wegzubringen. Bemüht sein, da fängt es an. So, Haridas Thakur kam dazu. Er kam zu einer Gemütsstimmung, die Lord Chaitanya zu einer Bedingung sieht, als eine Bedingung beschreibt, sodass man Kirtaniya Sadahari ohne Unterlass chanten kann. Es geht darum, durch das Vermeiden der Apparatas in eine bestimmte Gemütsstimmung einzutauchen wo du dich wirklich demütig betrachtet, man nennt das dein Jahr, wenn du Qualifikation hast, tust du nicht an diesen Qualifikationen festhalten. Ich habe heute mit einem sehr nice Gast gesprochen, der sich sehr wohl fühlt bei uns, der sagte, ich merke einfach, während ich in der Community lebe, er hat eine große Community gegründet, wo 45 Kinder sind, er sagte, habe ich eins gemerkt, ich bin ständig am Werten gewesen, den anderen Community Members. Ich habe gedacht, ich weiß mehr als die und bin mehr bewandert. Aber ich habe gemerkt, das geht nicht. Ich muss auf den Prozess vertrauen, dass das Leben so ist, dass verschiedene Menschen verschiedene Mentalitäten haben. Und ich muss sie nicht nur tolerieren, ich muss sie respektieren als solche. Der hat mir erzählt, wie mühsam das war, wie viele Jahre er gebraucht hat, darum zu kämpfen, von diesem wertenden Geist frei zu werden. Lord Chaitanya spricht darüber, wenn du ständig chanten willst, musst du bescheiden werden, Trinadapi. Du musst tolerant werden, du musst in der Lage sein, andere zu respektieren, alle zu respektieren für das, was sie sind, was zu respektieren ist, und keinen Respekt für dich selbst erwarten. Du kommst also in einen bestimmten, sagen wir mal, psychologischen Raum hinein, um ein bisschen anzuknüpfen an ein bestimmtes Bewusstsein, was als eine Potentialität, als eine Möglichkeit zu dem normalen Bewusstsein existiert, parallel dazu existiert, dem normalen Bewusstsein, was, wie das Bhagavatam sagt, das Ich in den Mittelpunkt stellt, das eigene Ich und das Meine, Ahamameti. Du löst das auf durch die Demutsbombe, sozusagen. Wenn man in so einem Zustand des gereinigten Bewusstseins ist, dann zwingt der Geist einen nicht mehr dazu, in die Welt zurückzugehen, sondern dann ist man dabei und chantet den Heiligen Namen. Mir ist also, als wie ich das persönlich sehe, es gibt ja einige Devotees in unserer Bewegung, die mehr chanten und die manchmal sehr lange chanten und auf Kirtan Melas oder Japa Mala, mit der Japa Mala. Ich habe es wirklich gesehen, man braucht dazu dieses Bewusstsein. Und meistens ist es bei mir jedenfalls so, und ich habe mit anderen häufig Chantern gesprochen und Langzeit-Chantern gesprochen. Man kommt erst auch dazu, dass der Geist ein bisschen rebelliert, weil der Geist funktioniert einfach in einem anderen Bewusstsein, in Aham und Mameti. Und plötzlich muss man an dieser Stelle ein ganz anderes Bewusstsein entwickeln. Krishnas Wille soll geschehen. Krishna, ich bin ein Diener Krishnas. Und das kann man eigentlich nicht erzwingen. Es ist immer eine Gnade, wenn man plötzlich, wenn die Scheidewand zwischen dem normalen Bewusstsein, was wir haben, plötzlich aufgeht und das ein tiefes spirituelles Bewusstsein ist, wo das Bewusstsein entkoppelt ist von Ahamameti. So, Haridas Thakur chantete also den ganzen Tag und es kamen einige Herausforderungen auf seinen Weg. Er lebte in Bengalen und hat sich ansässig gemacht vor einem Dorf, welches beherrscht wurde von einem sogenannten Zaminder, der Ramachandra Khan hieß. Ramachandra Khan war brahmanischer Herkunft, er war adelig und hatte somit eine, wie wir sagen, eine Aristokratie hinter sich in der Linie. Und er betrachtete das Auftreten von Haridas Thakur mit äußerstem Missfallen. Haridas Thakur war nämlich nicht nur in einer Straßenfegerfamilie geboren worden, er war ein Muslim. ein Bekehrter, also ein Umgedrehter, wie man sagen würde in Norddeutschland. Und was Ramachandra mit wachsendem Unbehagen bemerkte, dadurch, dass der den ganzen Tag chantete und ein Heiliger war, kamen ganz viele Leute zu ihm, die seinen Rat suchten. Wie das so ist, wenn man einen heiligen Menschen trifft, dann will man zu ihm hingehen und sucht seinen Kontakt. Vielleicht kennt ihr das von euch selber, dass man denkt, ich muss mir mal einen Rat einholen von einem spirituell tiefen Menschen. Das ist einfach so. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und der sah also, wie die Anhängerschaft, oder wollen wir lieber sagen, die Bewunderer von Haridas Thakur, fast tagtäglich wuchs die Zahl an. Und er sah, dass die gesamte gesellschaftliche Ordnung, die doch Brahmanen wie ihn an die Schlüsselstellen der Gesellschaft setzten, wie die plötzlich parallel umgangen wurden, weil die Menschen einfach sich den Kontakt mit dem Heiligen suchten, mit dem Heiligen Haridas Thakur, der ein Muslim war und aus der Straßenfegerkaste kam. Er sah, wie Haridas Thakur sich eine bescheidene Strohhütte errichtete. Das war eine ganz einfache Strohhütte, die so groß war, dass er da drin sitzen konnte und Land machen konnte zum Rasten. Und vor dem Strohhütte hatte er eine Tulsi-Pflanze und er entweder chantete oder sang den ganzen Tag die heiligen Namen und war in Ekstase. Er war so akzeptiert, dass er brauchte gar nicht zu arbeiten. Stellt euch das mal vor. Die Leute trugen ihm Gemüse, Getreide, aber fertig, Chapatis und alles. Der kochte nicht mal für sich selber. Die trugen das zu ihm hin und manchmal brachten sie es einfach zu ihm, saßen vor Haridas Thakur, der total absorbiert mit Tränen in den Augen die Namen des Herrn chantete. Und die gingen dann wieder weg. Darshan in Indien bedeutet nicht, dass du unbedingt jetzt Fragen stellen musst. Nein, du hältst dich einfach auf in der Gemeinschaft des Heiligen und hoffst, dass sein Gnadenblick dich erfasst. So ist die Idee von Darshan. So, Ramachandra kam. Was machen diese Leute? Warum verstehen sie nicht, wie low class er ist? So, jeden Tag kochte sein Geist und eines Tages dachte er sich, ich werde es diesen Leuten jetzt mal zeigen. Und er dachte nach, und weil er so am Kochen war, entwickelte er einen kreativen Plan. Ich werde Lakshahira bemühen. Die absolute, heutzutage würde man sagen, Spezialistenprostituierte, die werde ich zu ihm schicken. Sie hat bisher jeden rumgekriegt sie wird dann ihn verführen. Er wird mit ihr den Beischlaf üben und dann werde ich kommen mit Filmkameras, BBC-Nachricht machen, Internet benachrichtigen, CNN, alles ganz öffentlich machen. Defamierung nennt man das. Das werde ich machen. Und dann werden die endlich wissen, wie low class er ist. Mein Ziel ist nicht etwa unfromm, es ist Bewusstseinsmachung und Erhebung über eine Tatsache. Der Mensch ist schlecht. Der kommt aus einer niedrigen Kaste. Ich komme aus einer höheren Kaste. Er ist ein Niedriggeborener. Er ist ein Umgedrehter. Er war ja wahrscheinlich Hindu und dann wurde er oder sein Vater oder sein Vorvater konvertiert von den Mogul-Einheimischen, nicht? Den Nachfahren des Chinggis Khan, die von Norden kamen, oder die anderen, die Araber, die von der anderen Seite infiltrierten. Also das werde ich zeigen. Nicht? So, er ging zu der Lakshahira, die eine junge Dame war, jung und eigentlich ein gutes Herz hatte. Aber durch Umstände war sie in diesen Beruf hineingerutscht. Nicht? Und nachdem sie miteinander sprachen und Ramachandra wirklich auch sich gerechtfertigt hatte vor ihr und ihr sagte, das ist eine ganz wichtige Mission, wir müssen den Zerfall der Gesellschaft, die dazu so einem Niedriggeborenen hinrennt, retten. Und du wirst das Instrument sein. Mhm. Lakshahira sagte, okay, ich mache das, aber es gibt zwei Bedingungen. Ich will einen guten Preis dafür haben. Und die zweite Bedingung ist, ich will erstmal alleine für eine Nacht mit ihm sein. Und dann kann all das Dramatische kommen, dass du mit deinen Wächtern und der Polizei auftrittst, während wir zusammen liegen. Ramchandra kam, sagte, Guta. Sie kam dann eines Abends, die Sonne war schon untergegangen. Haridas Thakur war noch am Chan, war relativ jung zu der Phase seines Lebens. Lakshahira sah sofort an seiner Ausstrahlung, dass das eine besondere Persönlichkeit war. Und so fiel es ihr nicht schwer, sich auszudrücken. Sie sagte, ich habe das aus den Schriften, du bist solch ein wunderschöner Mann. Ich habe bisher noch niemanden gefunden, der so edel ist wie du. Ich werde dich nicht mehr weglassen. Wenn ich dich nicht haben kann, werde ich mein Leben aufgeben. Mein Herz ist voll mit Begierde nach deiner vertrauten Gemeinschaft. Lass uns die Stunde der Nacht nutzen. Es ist bekannt, dass Heilige wie du sich um das Wohlergehen der Bevölkerung kümmern. Keiner geht weg von einem Heiligen, ohne dass sein Wunsch erfüllt sind. Heißt es nicht, dass die Devotis wie Wunschbäume sind, die alles geben, was man sich ihnen wünscht? Deswegen ist mein Wunsch standhaft. Haridas Thakurs Bewusstsein war sehr scharf. Er konnte sehen, zwei Dinge konnte er sehen. Das ist ein guter Mensch, der zu mir gekommen ist, und die ist nur zu mir gekommen, weil sie angestiftet wurde von jemand anderem. Sonst würde die nicht kommen mit so einem Vorschlag. Er entwickelte eine Strategie, die nicht zu nachzuahmen ist für gewöhnliche Menschen. Er sagte, nachdem er scharf nachgedacht hatte, oh, das klingt wie eine sehr gute Idee, die du da sagst. Es gibt jedoch ein kleines Problem, aber man kann das überwinden, dieses Problem. Ich habe ein Gelübde. Ich chante so und so viele Namen. Und ich muss das beenden. Wenn ich ein Gelübde breche, breche ich in zwei. So setz dich hier hin, warte ein bisschen und du wirst schon sehen, wir kommen dann dazu, wenn ich das Gelübde beendet habe, und dann werde ich deinen Wunsch, dann werden wir genießen. So, es wurde 8 Uhr, es wurde 9 Uhr, es wurde 10 Uhr und sie hörte ihm zu, aber dann, nach ein paar Stunden, schlief sie ein, wie das natürlich ist, und wachte erst auf, als die Morgensonne aufging und sie sah, Haridas Thakur chantete. Da fragte sie, ist dein Gelübde, ist das jetzt immer noch? Ja, er sagte, es ist ein tägliches Gelübde. Ich habe das Gelübde für den gestrigen Tag beendet und jetzt bin ich schon seit... Dann hast du aber geschlafen und ich wollte dich nicht wecken. Und jetzt sind wir schon... Und ich bin seit 2 Uhr morgens schon an dem Gelübde des Neutages dran. Das ist ja ein tägliches Gelübde. Sagte sie, ja... Du musst also morgen. Da, komm doch heute Abend wieder, sagte Haridas. Ich bemühe mich wirklich schneller zu chanten. Das ist möglich. Und das stimmt. Haridas Thakur chantete einen Teil seiner Runden im Geist und er konnte ja ein paar, oh, vielleicht noch so 40 Runden oder 60 Runden noch dazulegen und im Geist, da kann man doppelt so schnell chanten, ne, wenn man das gelernt hat. Ich werde also sehr schnell chanten. Und so kam sie dann wieder am Abend. Setz dich doch noch ein bisschen hin. Ich bin nicht so, ich bin fast fertig und höre ein bisschen zu. Und chantete er weiter. Es war Strategie und es geschah genau das Gleiche. Sie schlief ein und am Morgen sah sie, wie er chantete. Sie sagte, Haridas, also morgen, ich habe es jetzt raus, wie es geht. Morgen geht es, morgen bin ich fertig. Komm, morgen Abend, dann muss ich vielleicht noch ein paar ransetzen, aber dann geht es. Sie kam wieder, setzte sich wieder. Und als sie so sein Chanten hörte, stell dich mal vor, Haridas Thakur beim Chanten zuzuhören. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, wie der wohl gechantet haben mag. Was wohl in einem vorgegangen ist, wenn man Haridas Thakur beim Chanten zugehört hat. Wenn wir in Kirtan Lieder hören, der sehr die Emotionen berührt, dann berühren das auch unsere Emotionen. Wenn wir einen Kirtan-Lieder hören, der sehr fixiert ist, wie Madhava, kein zweiter Gedanke, nur der heilige Name, dann kommen wir auch in den Sacred-Raum. Aber hört, stellt euch mal vor, was geschehen muss, wenn man Haridas Thakur zuhörte. Namacharya, Haridas Thakur. Also, schade, dass es keine Maschinen wie Konya Bihari sie hat, gab zu der Zeit und keine Aufzeichnungen davon da sind. Dann würde vielleicht alles sehr einfach sein. Dann würden wir sofort auf die entsprechende Bewusstseinsebene kommen. So, sie fing dann an, während sie das Chant zuhörte. Das kam also bei ihr an und sie fing an, oh Rama, oh Hari, seufzte sie, wenn dieser war, ach, ich habe jetzt dem Ramachandra Khan Bericht erstattet, dass es immer noch nicht geht, wir sind jetzt vor der ersten Nacht, die sollte jetzt ja kommen, er sagte, diese Nacht, da wird es glücken, aber oh no. Und da kam plötzlich in sie dieser Bewusstseinswandel herein. Erstmal fing sie an, ihr ganzes Leben zu sehen, was mache ich denn da? Ich verkaufe mich da diesen Männern und jetzt bin ich hier angestellt, um einen solchen Heiligen zu Fall zu bringen und in CNN zu bringen oder BBC oder wie das heißt, also diffamieren zu machen. Was mache ich denn da? In was für seltsame Schicksalsgefüge bin ich denn da verstrickt? Das geht doch nicht. Und sie fing an, das, was man als ein spirituelles Erlebnis psychologisch beschreibt, zu sagen. Man kriegt, also das sind vier Symptome, habe ich aus der Psychologie rausgenommen, das lese ich jetzt mal vor, die universalen Merkmale eines spirituellen Erlebnisses. Ne? Man transzendiert zunächst einmal die gewöhnlichen Subjekt-Objekt- Beziehungen. Also man sieht die Welt und Menschen in der Welt ganz anders. Man transzendiert auch Begriffe wie Raum und Zeit. Nicht? Man erlebt den Raum und die Zeit anders. Das kennt ihr vielleicht. Im Kirtan plötzlich sagt ihr, mein Gott, jetzt sitze ich schon 4 Stunden hier, ich habe mich doch gerade hingesetzt. Das ist ein echtes spirituelles Erlebnis, wo Zeit transzendiert wird. Man hat auch, das kennen wir auch alle, tief empfundene positive Stimmung. Das habe ich gestern gehört von einem von euch, der war dabei, den Berliner Tempel herzustellen und der sagte, nicht am zweiten Tag, aber am ersten Tag, hat er so eine total positive Stimmung plötzlich gehabt, was für ihn eher selten ist.
Und was habe ich gefragt, ja, was hast du denn gemacht? Teller abgewischt und all solche anspruchsvollen Tätigkeiten, die mir normalerweise nicht so liegen, habe ich getan. Aber ich habe plötzlich eine tief empfundene positive Stimmung dazu gehabt. Und dann gibt es ein Gefühl der Heiligkeit und so weiter. Ich möchte ein bisschen was zu diesen positiven Stimmungen sagen, die wir ja kennen, wenn wir spirituell belebt sind. Bei uns in einem Krishna-Conscious-Jargon sagt man einfach, ich bin wahnsinnig gut drauf. Nicht? Wir haben so eine doch so einfache Sprachkonstruktion empfunden, nicht? Und so weiter. Was da passiert ist, dass unsere Emotion plötzlich in eine andere Richtung geht. Da findet eine Neubewertung, eine emotionale Neubewertung statt. Ich habe das oft bei Menschen gesehen, die so nach langer Zeit in den Kirtan hineinkommen und mit sich einen Riesenschweif von Zweifeln haben. Ach, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist nicht meine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in ein überfülltes Festival eintaucht und da all das sieht und all dieses typische, diese Gruppendynamiken seht und euch dann plötzlich fragt, ist das noch meines? Fühle ich mich da wohl? Bin ich da zu Hause? Also bin ich der Einzige, der sowas empfindet? Und das kommt manchmal vor, dass man fragt, ist das meines? Ist das so? Und dann sind die im Kirtan, schwitzen eimerweise und singen und dann trifft man sie wieder. Na, wie ist? Du, das ist gar nicht so schlecht. Das ist hier gut. Ich fühle mich wohl. Da ist eine Neubewertung einer Situation gestanden, weil da plötzlich was reingekommen ist, ein spirituelles Erleben da ist. Eine Neubewertung beziehungsweise auch eine Nichtbewertung findet statt. Und wenn man eine spirituelle Erfahrung lebt, dann kann es auch zu einer Löschung alter Vorstellungen kommen. Das kann kommen. Und es kommt eine veränderte Selbstwahrnehmung auf. Man sieht sich nicht mehr als so besonders, sondern eher so in dem Trinadapi, auf der Trinadapi-Insel ist man angekommen, ist man jetzt gelandet und ja, ich bin wirklich wie ein Stroh, also so viele Menschen haben so viel, tun so viel für Krishna, aber was soll ein Strohhalm wie ich machen? Und man ist dabei nicht zerknirscht und nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern man ist einfach, ja, ich tue meinen Teil, ich bin ein Staubkorn im Universum von Krishna und so weiter. Und man ist in der Lage, andere zu respektieren und man kann tolerieren und so weiter. Das sind echte spirituelle Erfahrungen. Die brauchen gar nicht besonders massiv zu sein und gar nicht so zu sein, wie das, was Lakshahira lebte bei Haridas Thakur. Das kann auch einfach nur so tief empfundene, positives Gefühle sein, wie wir das auch haben. Und das kann zu einer Emotionsregulierung dann führen, die dazu helfen, neu zu sehen. Und das ist ja spirituell. So, Lakshahir, das ist, wie konnte ich in diesen this evil, diesen schwarzen Plan verstrickt werden? Sie brachte ihre Ehrbietung da und sagte: Oh, junge Sadhu, das ist was, das kommt nicht von mir. Ramachandra Khan hat mir das so eingeimpft. Er hatte behauptet, ich würde das für einen guten Zweck tun. Ich will das nicht tun. Stattdessen möchte ich dir aber eine Frage stellen. Mein ganzes Leben ist auf so eine materielle Schiene geraten. Ich bin so materialistisch geworden. Wie kann ich mich verändern? Haridas Thakur sah denn diese Person. Das Bewusstsein ist wirklich geläutert worden. Und er nahm sie auf und fing sie an, spirituell zu unterweisen und als Schülerin anzunehmen. Und er sagte also, geh nach Hause, wenn du dich wirklich lösen möchtest von deiner Vergangenheit, musst du dich von den Ergebnissen deines Tuns befreien. Gib das Geld, was du erwirtschaftet hast, zu Brahmanen und zu Tempeln. Und so kannst du geläutert werden, auch im Bewusstsein, indem du die Früchte läuterst. Und komm dann wieder. Sie kam dann wieder. Haridastaku sagte, ich werde dir meine Hütte geben. Das war jetzt nichts Besonderes, nichts Kostenaufwendiges, sondern eine einfache Strohhütte. Und du bleibst hier und ich werde weitergehen. Ich werde zu einem anderen Ort gehen. Denn so heißt es, das hat Prabhupada uns gesagt, als wir Sannyas, wenn immer neue Sannyasis kamen, er sagte, ein Prinzip des spirituellen Menschen ist, er sollte nie dorthin gehen, wo er nicht gewünscht ist. Man muss ihn wünschen, dann kann er sich öffnen und das teilen, was er zu teilen hat. Aber er wird niemals sich öffnen sollen, wenn das nicht gewünscht ist. Das muss man lernen, also er sollte nicht so rummissionieren gegen den Willen von anderen. Geh dahin, wo du gewünscht bist. Das sagte. So Haridastaku sagte, ich ziehe hier weg. Sie wurde dann eine große Heilige. Jeder, der kam, um sie zu besuchen, da sprach sie natürlich rum wie im BBC oder Internet. Das war sehr schnell bekannt. Lakshahira, die wunderschönste Frau von Bengal. Und sind hingegangen und haben geschaut, ob das echt war. Und haben sie gesehen und haben sehr gemerkt, das ist Chaitanya Mahaprabhus Einfluss, der durch Haridastaku über sie kam. Es gibt jedoch in meinem heutigen Goralila-Abend auch schlechte Nachrichten. Ramachandra Khan. Er hatte durch seine Missgunst gegenüber Haridastaku einen Samen der Missgunst in seinem Herzen. Und dieser Same, so sagt Krishnadas Kaviraj Thakur, wuchs zu einem Baum. Er war entsetzt, dass Lakshahira sich gelöst hatte aus dem Vertrag, den sie gemacht hatten. Also die Übereinkunft. Er war völlig entsetzt und seine Missgunst Haridastaku ging noch höher. Vielleicht hat er ihn heimlicher tantrischer Zauberei verdächtigt, kann ich mir vorstellen. Das wird jetzt nicht in Schriften gesagt. Und das wurde stärker und immer stärker in seinem Herzen. Und so wurde es zu einem Baum Sprössling der Missgunst wurde zu einem Baum und er musste die Früchte essen. Was geschah, war sehr dramatisch. Lord Nityananda ist in dieser Zeit durch Bengalen gereist und hat mit seiner Kirtan-Bewegung die Devotees alle zum Krishna-Bewusstsein gebracht. Und hat sie belebt, spirituell. Und er kam auch in das Dorf von Ramachandra Khan. Ramachandra hatte eine riesen Property, einen großen Besitz. Und in diesem Besitz hatte er einen kleinen Schrein für Durga. So jeder, der dorthin kam, der in dieses Dorf kam, war automatisch der Gast von Ramachandra Khan. Ramachandra Khan hatte alles, was man dazu brauchte. Es ist so, wie wenn wir nach Heidelberg kommen, dann mit einer großen Gruppe von Besuchern, dann werden wir irgendwann wahrscheinlich auf dem Uniplatz landen. Nicht? Da kann man Besucher absetzen, die können dann auch in Restaurants sich beköstigen und so weiter und so fort. Es war so, der Ort, wenn man dieses Dorf besuchte, war Ramachandras Anwesen, und zwar den öffentlichen Teil davon. Er hatte einen öffentlichen Teil und einen durch eine Mauer abgesonderten privaten Teil, wo die Gäste nicht hinkamen. So, zu der Zeit kam Lord Nityananda in das Dorf und setzen sich in diesen öffentlichen Teil hin mit der Absicht, ein Krishna-bewusstes Programm zu machen. Die Devotees von Lord Nityananda sangen und tanzen die ganze Zeit. Die waren die blissvollen Bhaktas, die Sankirtan-Devotees. Und Ramachandra Khan sah Lord Nityananda. Es war bekannt, dass er der engste Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu war, der wiederum der Inspirator von Haridas Thakur war. Die Verbindungen waren sehr klar. Und Ramachandra Khan schickte sprach nicht mit Nitai, er betrachtete das als unter seiner Würde stehend und schickte einfach einen Diener zu Nityananda, der mit einer Botschaft. Und die Botschaft war einfach so: Nityananda, ich glaube, der Platz hier ist zu klein. Mein Diener wird dich zu einem Farmer in der Nähe bringen, einem Bauern in der Nähe, der hat einen großen Tier für seine Tiere, eine große Scheune. Und da kannst du doch mit deinen Leuten reingehen. Das war sarkastisch. Das war nicht eine hilfreiche Bemerkung, sondern das war sarkastisch gemeint und das kam auch so rüber. Nityananda schaute sich das an und Lord Nityananda ist Lord Nityananda. Oh, das sagt man nicht zu Lord Nityananda. Und er sagte: In Ordnung, dieser Ort hier, sagt ein Meister, dieser Ort ist eigentlich nur ein Ort, der sich für Fleischesser eignet. Und in ein paar Tagen wird die Armee hier einziehen. Und er ging weg. Und tatsächlich, Ramachandra war ein Zaminder, er musste die Abgaben des Bezirkes, in dem er zuständig war, an den musulmanischen Governor schicken, aber er betrog den immer. Er zweigte so ein bisschen für sich ab. Das war Veruntreuung der Staatskasse, wenn ihr so wollt. Und der musulmanische Gouverneur kam dahinter und kam dann mit einer kleinen Armee dorthin, schlachtete eine Kuh im Durga-Mandap-Bereich von Ramachandra Khan, und hat für 3 Tage und 3 Nächte das Dorf geplündert. Dann, um alles zurückzukriegen, was Ramachandra den schuldete. Er hat dann Ramachandra seiner Position entzogen, also hat die Position weggenommen und ihn vertrieben. Ramachandra Khan taucht nicht weiter in der Literatur auf. Der war ein gebrochener Mann. Weil er die Früchte aß von diesem Missgunst, die er hatte. Die Missgunst gegen Heilige ist nicht gut. Die zerstört uns immer selber. Und so musste er diese bitteren Früchte des Zorns ernten, seines eigenen Zorns. Nun mögen wir uns fragen, warum wurde das ganze Dorf in Mitleidenschaft gezogen? Die konnten doch nichts dafür. Und hier kommt eine interessante Lektion zum Ausdruck, die ich mir noch mehr zum Herzen nehmen möchte. Die Lektion ist einfach so: wo immer ein Kaviraj Goswami sagt es so, wo immer ein hochstehender Devotee beleidigt wird, da wird für den Fehler, den ein Einzelner tut, die gesamte Stadt oder der Ort, wo er ist, afflicted, also in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe mich lange gefragt, warum das so ist. Warum, wenn man stillschweigender Zeuge ist von etwas, was nicht rechtens ist, warum man dann eigentlich auch zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn du also schweigst, wenn etwas Unrechtes geschieht und denkst, das ist meilenweit, das ist nicht meine Sache. Das Prinzip ist einfach so, du lebst so und wenn du an einem Ort lebst, der Unrecht ist, der in Unrecht verstrickt ist, dann wirst du impliziert. Das ist sogar nach dem modernen Gerichtsbarkeitsstandard so, dass wenn jemand zum Beispiel eine kriminelle Tat ausführt und du siehst es, aber du stehst nicht auf und sagst, das geht nicht, und du tolerierst es, dann wirst du zum stillschweigenden Mittäter und musst irgendwie wirst du belangt dadurch. Aber da ist ein karmisches Gesetz dahinter, was im Bhagavatam ausgedrückt wird. Ein Weiser sollte nicht in eine Versammlung gehen, wo er weiß, dass die Teilnehmenden eine unrechte Handlung ausführen. Und wenn er eine solche Gemeinschaft, wenn er in einer solchen Gemeinschaft ankommt, aber er spricht nicht die Wahrheit, dann wird er sicherlich Sünde mit sich haben. Das sagten die Frauen von Mathura. Sie sahen, wie Krishna von Kamsa eingeladen war, ein kleiner Junge aus Vrindavan, und von trainierten Mördern, Chandura und Mushtika, im Ringkampf herausgefordert wurden. Und sie sahen, wie die Brahmanas und die anderen Menschen auf den Zuschauertribünen das tolerierten. Sie standen auf die Frauen von Mathura und sind geschlossen aus der Ringkampfarena getreten, weil sie sagten, wenn man sich das anschaut, wo diese Sünde, wo Krishna und Balaram angegriffen werden von diesen verdienten Mördern, das kann man sich nicht anschauen. Da impliziert man sich in Sünde. Die sagten das und gingen raus. Da sehen wir weibliche Spiritualität. Hoch 10. Teresa von Avila schreibt einen Brief an Jesus und sie sagt: Jesus, ich weiß, wir werden von der Gesellschaft als Frauen nicht geachtet und würde uns am liebsten wegsperren. Aber ich weiß, dass du uns nicht so siehst, dass wir Klöster führen dürfen, dass wir Bücher schreiben können und so weiter. Denn du wirst dich erinnern, wie du, als du auf die Erde kamst, am meisten willkommen geheißen wurdest von den Frauen, nicht den Männern. Teresa von Avila, also das kostet normalerweise jemanden den Kopf in der mittelalterlichen Gesellschaft. Und sie ist immer so knapp am Scheiterhaufen vorbeigegangen. Nicht? Also das war mega intensiv, dieses Statement. Nicht? Aber weibliche Spiritualität. Die Frauen verstanden das. Die standen auf. Die gingen in geschlossener Gesellschaft raus aus diesem sogenannten Scheinkampf, der nichts als ein Attentatsversuch war von Kamsa auf Krishna. So, das ist der Kontext, unter dem diese schwere, schwere, schwere Sache, dass Ramachandra also erst gegen Haridas und dann gegen Nityananda vorging. Wo Lord Nityananda bei ihm gesessen hat, wisst ihr, dass ein Diener schickte, der grub die Erde um, wo Lord Nityananda gesessen hatte, schuf die Erde in eine Schubkarre und hat die Erde abtransportiert, um zu zeigen, der ist sehr low class, der Lord Nityananda. Das war das Ausmaß, das war wie der kleine Same in seinem Herzen zu einem Baum anwuchs und der Früchte gebracht hat. Ich glaube, in unserer Gemeinschaft ist es sehr wichtig zu sehen, dass da nicht Samen bei uns im Herzen sind. Und ich habe gehört, dass es gute Methoden gibt, um diese Samen der Missgunst zu klären. Im Raum der Klärung geht man, in den Raum der dies oder das, verschiedene Modelle, die es da gibt, die alle in den Begriff der Schlichtung hineinkommen. Nicht? Da gibt es Prozesse in der Mediation, die das machen. Und ich kann nur sagen, aus meinem eigenen Leben, es ist gut, die Samen der Missgunst zu verbringen. Das heißt nicht, dass wir die Samen der Kritik nicht wegbringen sollen. Das ist was anderes. Es gibt bestimmt viele Dinge, die zu korrigieren sind. Aber die Samen der Missgunst. Das ist gefährlich. Wir haben das Beispiel von Lakshahira, die durch die Berührung mit Haridas Thakur tatsächlich eine spirituelle, wie soll man sich sagen, Umkehr erlebte vom Feinsten. Nicht, dass also eine emotionale, wie war das, Neuregulierung eintrat. Ich sage es jetzt mal so blöde Wissenschaft, also blöde heißt so unbekannt, nicht? Dass sie plötzlich tief empfundene, dass sie berührt wurde und dass sie ihre normale Sicht der Dinge transzendierte und zu einer veränderten Selbstwahrnehmung und auch fand. Nicht? Also das finde ich sehr schön, dass diese spirituellen Bewusstseinszustände sind uns zugänglich, und ich denke, durch die Chaitanya, durch die Berührung mit Chaitanya Mahaprabhu und Chaitanya Mahaprabhus Spiritualität, wenn man das richtig ins Herz aufnimmt, dann kann man unglaublich viele Lektionen bekommen für sein eigenes spirituelles Leben. Neue Impulse gewinnen und voranschreiten mit Kraft. Gut, das war, was ich heute vorbereitet hatte. Das war jetzt, Lord Chaitanya ist nur indirekt aufgetreten als der The Lord and Master von Haridas Thakur. Haridas Thakur hat ja sehr viele Begegnungen mit Lord Chaitanya Mahaprabhu haben können, und war so geprägt durch sein Zusammensein mit Mahaprabhu, dass er eine einzige Bitte ihn bat. Nämlich nur diese, er hatte zwei Bitten, die bekannt sind. Einmal sollte er seinen Lord Chaitanya den Schändern von Haridas Thakur verzeihen. Das war eine Bitte von ihm. Und die andere war: Bitte, Gauranga Mahaprabhu, ich könnte nicht leben, wenn der Planet nicht mehr deine Lotusfüße trägt. Deswegen erlaube mir, vor dir zu gehen. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu mit einem unglaublichen, wie soll ich mich ausdrücken, er wollte das nicht. Er hat gesagt, beim ersten Mal, als er von dieser Bitte hörte: Haridas Thakur, ich lebe nur für dich. Ich lebe nur wegen dir. Wie kannst du vor mir gehen? Aber als Haridas Thakur diese Bitte noch einmal wiederholte, schwieg Lord Chaitanya Mahaprabhu und kam dann an dem Tage des großen Abschieds vorbei und hat vor Haridas Thakur Angesicht zu Angesicht gesessen, als Haridas Thakur seinen Körper aufgab und immer nur chantete: Gauranga, 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 und zu ihm zurückgegangen ist, zu Lord Chaitanya in der spirituellen Welt. Gut, ich bin jetzt fertig. Ich möchte noch einen persönlichen Kommentar, also wahrscheinlich ist da viel Persönliches drin von mir, aber etwas sagen. Ich bin mir manchmal, wenn ich so in mich hineinfühle, nicht so sicher, wie die Devotees reagieren werden, ja, wenn ich über diese schlechten Nachrichten spreche, was Ramachandra Khan geschah. Ich bin mir nicht sicher, weil das so intensiv immer klingt. Ich spüre in meinem Herzen, dass ihr gerne die frohe Botschaft hört, frohe Botschaften hört. Und ich bin sehr gerne bemüht, den Via Positiva erstmal zu vertreten, weil das auch mein Weg geworden ist im Leben. Ich glaube, dass ein unglaubliches Potenzial besteht, diese Heavy-Nachrichten entweder zu benutzen, um sich selbst zugrunde zu richten, weil man ja merkt, man ist noch nicht im reinen Geist, oder andere zugrunde zu richten. Und das ist nicht Absicht
dieser Quellentexte. Es ist die Absicht, einen Weg aufzuzeigen und zu sagen, und die beiden, die linken und die rechten Wegbegrenzung zu zeigen. Aber letztendlich das Individuum freizugeben, das ist nicht das Wort, was ich sagen möchte, dem Individuum es zu überlassen, selber dieses große Abenteuer des spirituellen Lernens zu gehen, mit den Impulsen und den Inspirationen, die es auf dem Weg aufsammelt. Und diese Freiheit des Individuums ist in der Gita so stark betont, wo Krishna Arjuna am Ende sagt, tue, was du für richtig hältst. Womit er nicht ein norddeutsches ach, tu doch, mach doch, was du willst, sagt, sondern die Verantwortung für den spirituellen Weg zu Arjuna gibt. Nicht den eigenen spirituellen Weg. Denn jeder geht ja nach seinen Entwicklungsmöglichkeiten voran. Ich habe gestern eine Vorlesung von Srila Prabhupada gehört, die mich sehr erreicht hat über einen Lieblingsvers von mir. Und ich habe so gemerkt, wie Prabhupada als Lehrer sehr gütig sprach zu seinen Schülern und sagt, ich möchte euch etwas zeigen, ich möchte euch etwas sagen. Aber dann sagte er, er sprach von sich als dem Acharya. Der Acharya kann etwas zeigen, aber jeder muss den Weg, die Eigenverantwortung übernehmen, den Weg selber zu gehen. Das fand ich sehr schön, das hat mich angesprochen. Nicht? Und das ist etwas, was ich in diesem Gauralila-Katha auch anführe. Ich glaube sehr fest daran, dass eine wirkliche Transformation des Bewusstseins geschehen kann im Krishna-Bewusstsein. Ich glaube sehr fest daran, ich finde es sehr wertvoll, dass man sich auch gleichzeitig beschäftigt mit dem, was die Psychologie uns sehr gut zeigen kann, sowohl die Bhagavatam-Psychologie als andere psychologische Modelle, die wirken und hilfreich sind. Ich finde es sehr wichtig, dass man das studiert. Und ich finde aber sehr gut, wie wir den Vedenakademie-Kongress beendet hatten. Da hat ein Sprecher gesagt, so, jetzt eine Unze von Praxis, nur ein bisschen Praxis, wird einen von der größten Furcht befreien. Ich möchte auch diesen Abend anstellen, praktiziert einmal in Kontakt zu kommen mit Haridas Thakur, mit großen Beispielen der spirituellen Geschichte. Lasst euch befruchten durch die Möglichkeit, die Lakshyahira anzeigt, dass sie diese dünne Scheidewand zwischen dem normalen Bewusstsein, was uns zugänglich ist, im normalen Bewusstsein, dass man das durchbrechen kann und in andere Bewusstseinszustände kommt, wo Krishna in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gerückt ist. Übt das einmal in der Gemeinschaft, in der ihr seid, für Krishna ist Freude tätig zu sein, anderen zu helfen in ihrem eigenen Entwicklungsweg und so weiter. Und ihr werdet sehen, wie sich Tore eröffnen, die sehr zufriedenstellend sind. Gut, da ist jetzt unsere Internet-Zuhörerschaft. Hare Krishna, wir sind jetzt hier wohl fertig. Ich würde gerne heute Abend noch ganz kurz für 2 Minuten singen. Also 5 Minuten. Es sind genau, also wirklich nicht länger, weil ich weiß, die Zeit kommt, wo wir ins Bett wollen. Oder wo wir in den Abend gehen wollen. So, was können wir? Kannst du begleiten? Ich glaube, du hast. Oder wollen wir das Harmonium zum Gadara geben? Ja.
das klingt ja mal ganz gut mit uns. Und Yamatanta.
Ja, genau.
War natürlich eine bekannte Melodie.
Genau.
Oder? Radha, bist du nicht schön? Du singst doch so schön. Du singst doch so schön. Willst du nicht singen? Ich hab genug beigetragen für heute Abend.
Kirtan-Frösche, die auch sogar witzigen. Die Kirtan-Frösche sind sehr aktiv heute. Danke schön, Katharina, und danke für euch, an euch alle, dass ihr gekommen seid. Ich wollte noch ganz kurz, ich weiß, Wolfgang wird es mir nicht übernehmen, aber hier ist unser Wolfgang, der ein Gast da ist und uns alle eine Freude macht im Herzen, also die, die ihn kennen und im Gespräch mit ihm sind. Ich wollte dich nur herzlich willkommen heißen. Schön, dann würde ich sagen, ich würde sehr gerne vielleicht noch enden mit diesem kleinen Zitat, was mich so begeistert hat, weil es eben hier ist es, die Möglichkeiten aufsteigt. Und ich finde, solche Denker, die wirklich ganz lange gerungen haben, darum, wie kann man Spiritualität darstellen, die sagen es einfach so ermutigend. Unser normales Wachbewusstsein, das rationale Bewusstsein, wie wir es nennen, ist nur eine ganz bestimmte Art von Bewusstsein, während um es herum, abgeteilt durch eine hauchdünne Scheidewand, potenzielle Formen des Bewusstseins liegen, die ganz andersartig sind. Wir mögen durchs Leben gehen, ohne ihre Existenz zu ahnen. Sobald jedoch der erforderliche Stimulus angewendet wird, sind sie mit einem Schlag in all ihrer Vollständigkeit da. Wohlbestimmte Typen der Mentalität, welche sicher irgendwo ihre Brauchbarkeit und Anwendung haben. Keine Betrachtung des Universums in seiner Gesamtheit kann abschließend sein, welche diese andere Form des Bewusstseins außer Acht lässt. Ich fand es deswegen einfach so schön, weil für mich als jemand, der übt auf dem Weg des Krishna-Bewusstseins, ist einfach, ich finde es so schön, wenn andere das auch so sehen, die auch einen großen Zuhörerkreis haben, wie der William James. Ich muss euch gestehen, als ich kurz davor stand, zum Krishna-Bewusstsein, also die Devotees zu treffen, war ich sehr unzufrieden mit den materiellen Aussichten, die ich hatte. Und auch die Aussichten, die mir die Alternativgesellschaft stellte. Ich war ein ganz, ganz leidenschaftlicher Musikhörer, wie vielleicht viele von euch. Ich weiß, Ananda Vardhan und Ananda Nitai sind auch sehr musikbegeistert gewesen und zum Teil bestimmt immer noch. Da gab es eine Gruppe, die hieß The Doors. Und das kam, die haben sich geformt mit dem, von diesem, ich glaube, Huxley hat darüber gesprochen, The Doors of Perception, die Türen der Wahrnehmung aufstoßen. Und das war eine große, diese Gruppe hat ausgedrückt, was viele von uns jungen Menschen damals empfanden. Und ein Lied hieß eben, das hat mich sehr aufgerüttelt in der Zeit, Break on through to the other side. Man soll zur anderen Seite aufbrechen, zum anderen Ufer aufbrechen. Aber die Wege, die dort aufgezeigt waren, waren halt die psychedelische Kultur, die da war. Und das hat mich nicht wirklich überzeugt, wie man durch ein materielles Fahrzeug in ein spirituelles Land eindringen könnte. Das war einfach nicht überzeugend und vom Ergebnis nicht so zufriedenstellend, wie ich es von der Lektüre gehört hatte, von spirituellen Zuständen. Als ich dann zum spirituellen Leben kam, war ich zunächst einmal einfach nur ein sehr einfach, habe alles so einfach genommen. Dann wurde ich unglaublich kompliziert, habe alles versucht anzugleichen mit Psychologie und Wissenschaft, soweit ich es verstehen konnte damals. Und jetzt bin ich eigentlich wieder sehr einfach geworden, auf eine andere Art und Weise als damals. Mir ist einfach ganz unverbrüchlich klar, dass Lord Chaitanyas Geschenk, dass man durch das Singen der heiligen Gottesnamen wirklich in diese Scheidewand durchbrechen kann. Und also man durchbricht sie eigentlich nicht, man wird rübergenommen. Das ist immer ein Gnadeakt. Man bemüht sich so, wie man kann, aber dann muss eben die Hand sich strecken aus der anderen Dimension und einen erfassen, wenn es ein echtes spirituelles Erleben sein soll. Und das tut mich so beflügeln, dass ich mich immer hüten muss, nicht missionarisch zu wirken, wenn ich darüber spreche. Aber als ich das dann so las in einem Buch, was eine Buchreihe, die ein Freund von mir, Professor Weber, herausbringt, das Zitat und überhaupt das ganze Thema ist über, alle Beiträge sind über das. Da habe ich gedacht, ja, das ist sogar, das ist ja, da kann man glaube ich, auch moderne, aufgeklärte Menschen mit erreichen, weil es ist, da gibt es viel drüber zu sagen und viel drüber zu erforschen. Aber ich möchte euch ermutigen, wirklich nicht mit einer theoretischen Betrachtung dieser Dinge euch zufrieden zu geben, sondern tief, tief den Trunk der Praxis zu trinken. Denn es ist die all das, was da stattfindet. So fand ich zum Beispiel den Kirtan, den wir eben zum Schluss gesungen haben. Ohne das kann man, finde ich, keinen Goralila-Abend beenden. Nicht? Man muss dann sagen, okay, nun sind der Wort genug geschehen, nun wollen wir endlich in die Praxis gehen. Das ist sehr wichtig, diesen Willen, diesen Entschluss zu machen. Ich möchte euch danken und euch jetzt, wir sind zum Ende gekommen. Zeitfaktor ist ja auch noch da. Und ich wünsche euch eine erfüllte Woche. Erstmal ein schönes Wochenende. Ich glaube, die Mutter von unserem Starprogrammierer hat gesagt, es kommt jetzt bald das Gewitter, es wird kühler. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine erfüllte Zeit, bis wir uns dann wiedersehen in alter Frische. Hare Krishna. Hare Krishna.